Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zusammen mit meiner Familie habe ich bisher in 15 Wohnungen gelebt. Und in einer dieser Wohnungen hatten wir ein besonderes Erlebnis. Diese Wohnung hatte einen sehr schönen Vorgarten. Es waren nur zwei Partien, ein kleines Haus gewesen. Aber das besondere Erlebnis war unser Mitbewohner, der Herr L. Der Herr L., als wir ihn trafen, kam schon so locker rüber mit Manchesterhose und Pferdezopf und war ganz umgänglich. Bis es zum Punkt kam, dann erreichte nämlich unser Vermieter, der wollte uns jetzt hier einführen in die neuen Verhältnisse, und wollte eine Kehrordnung im Flur aushängen, dass jeder weiß, wann er dran ist. Also da stieg Herrn L. die Zornesröte ins Gesicht. Eine Ordnung kommt mir nicht ins Haus, solange wie ich hier bin. Er war nur der Mieter. Der Vermieter war völlig perplex. Der wollte ihn nun auch nicht verschrecken. Es war nicht möglich, eine Ordnung ins Haus zu hängen. Das heißt, jeder macht, was er will. Keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Es war also nicht möglich, diese schlichte Sache zu klären. Und was ist die Folge? Jeder macht, was er will. Also wenn wir keine Regelung haben, haben wir auch keine Verantwortlichkeit. Und wenn wir keine Verantwortlichkeit haben, haben wir die Herrschaft der Willkür. Und das betrifft jetzt nicht nur solche kleinen Fragen wie die, die ich eben angesprochen habe, sondern auch die großen Fragen. Es werden Kriege geführt, weil die Ordnung nicht beachtet wird. Es wird Leben beendet, weil die Ordnung nicht beachtet wird. Wir haben das an ganz vielen Stellen unseres Lebens. Und am heutigen Israelsonntag wollen wir in besonderer Weise mal an eine Gabe denken, die uns durch jüdische Hände übermittelt wurde. Und das ist die Gabe der 10 Gebote, die am Berg Sinai empfangen wurde. Oder am Horeb, wie es andere Texte ausführen. Der Predigttext kommt aus 5. Mose 4. Aber ich habe mir mal erlaubt, ein Kapitel weiterzulesen, weil dort steht drin, dass wir die Gebote beachten sollen. Und da dachte ich, dann ist es doch gut, wenn wir gleich mal zu den Geboten direkt durchstarten. Also rede ich heute mal über 5. Mose Kapitel 5, Abvers 5. Ich brauche das jetzt alles nicht vorlesen, es ist ein ganz langer Text. Ich möchte aber mit Vers 6 beginnen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Und dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebest und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Es ist die beste Ordnung, die es überhaupt gibt in der ganzen Welt. Und sie ist dafür gegeben, damit unser Leben gelingt. Und Israel sollte diese Ordnung vorleben, damit alle Völker ein Beispiel, ein gelebtes Beispiel in ihrer Mitte haben, dass diese Ordnung etwas taugt und dass sie das Leben zum Gelingen führt. Ich möchte nur die erste Beobachtung mal kurz erwähnen. Die Lebensordnung, die gelingendes Leben hervorbringt. Ich möchte diese 10 Gebote mal zuerst als Einheit ansehen. Die Zahl 10 ist immer die Zahl der göttlichen Lebensordnung und die Zahl der Verantwortung des Menschen vor Gott. Denn die Lebensordnung führt in die Verantwortung und die Verantwortung ereignet sich immer vor Gott in erster Linie. Also die Lebensordnung als Weg zu einem gelingenden Leben, aber auch der Verantwortung des Lebens vor Gott. Und das ist schon am Anfang der Bibel gegeben, als Kain, nachdem er seinen Bruder Abel getötet hat, die Frage hört, wo ist dein Bruder? Das heißt, unabhängig davon, wie viel wir gelten lassen, vor Gott stehen wir in einer Verantwortung. Und es wird einen Tag und eine Stunde geben, wo er Rechenschaft fordern wird von unserem Leben für die Verantwortung, die er uns gegeben hat. Da ist die Heilige Schrift sehr klar. Interessant ist nun, dass die Zahl 10 ja an mehreren Stellen auftaucht. Wir haben 10 Jungfrauen. Also da geht es um eine Ordnung für die ganze Gemeinde Jesu. Wir haben die 10 Aussätzigen. Gott kümmert sich um die Störung, um die Abgewiesenen, um die Weggesperrten und holt sie in seine Ordnung zurück. Gott kümmert sich um das Schwache, um das Verletzte. Er kümmert sich um das Leben, das sozusagen abgegrenzt ist und holt es in die Mitte zurück. Und wir geben den 10. Teil nach 3. Mose 27, Vers 30, sind wir eingeladen, wer das möchte, den 10. Teil Gott zu spenden. So wie die Israeliten den 10. Teil gegeben haben für die Priester und für die Leviten, so sind wir aufgerufen, den 10. Teil für die Arbeit der Gemeinde Jesu in irgendeiner Form auch zu opfern. Warum? Weil der 10. Teil sagt, alles, was ich habe in meinem Leben, alle Mittel gehören Gott. Und dass alles ihm gehört, bringe ich zum Ausdruck, indem ich den 10. Teil ihm gebe. Es geht also immer um die ganze Ordnung bei der Zahl 10. Und jetzt haben wir Folgendes, dass wir 2 Tafeln haben, 2 Gebotstafeln. Die erste Tafel beschäftigt sich mit unserer Beziehung zu Gott und die zweite Gebotstafel beschäftigt sich mit unserer Beziehung zum Nächsten. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Nirgendwo geht es um mein Ich. Also jetzt muss ich mir erstmal den Freiraum erwirtschaften, den ich für mich brauche. Das steht nirgendwo drin. Sondern unser Leben funktioniert, wenn es in Harmonie mit Gott kommt und zum Nächsten. Und jetzt werden die 10 Gebote zusammengefasst. Wir haben es gehört in der Schriftlesung des Evangeliums. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Die erste Tafel beschäftigt sich mit Gott, wie ich ihn lieben kann. Und die zweite Tafel beschäftigt sich mit meinem Nächsten, wie ich ihn lieben kann. So, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt, denn der Ausdruck kommt ja von der Herstellung der 10 Gebote. Und das ist interessant. Und dann wird nämlich gesagt, wenn du diese beiden Richtungen beachtest, wird dein Ich in eine Erfüllung hineingeführt. Du kommst nicht zu kurz. Aber wenn das Ich sozusagen alle anderen beiden Bewegungsrichtungen abklemmt, dann ist es alleine, dann ist es im Chaos und dann findet es nicht zum Ziel. Also die Bewertung, die Aufwertung unseres Lebens geschieht durch die Einordnung in die Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Das wollte ich gerne mal, das muss man am Anfang mal sagen. Übrigens gab es mal eine Untersuchung, da hat man die, die Gründungsakte der EU mal durchgesehen, ob sich dort Spuren finden der 10 Gebote. Und tatsächlich hat man einige Gesetze gefunden, die mit einzelnen Geboten in Zusammenhang stehen. Es fiel nur eines auf, das erste Gebot war nicht dabei. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine andere, das war weg. Jetzt ist es interessant, dass es mit dem Nächsten, mit dem Kümmern um den Nächsten nicht losgeht. Es hätte auch andersrum sein können, wir fangen mal mit dem Nächsten an und zum Schluss landen wir bei Gott. So ist es aber nicht. Die erste Tafel ordnet die Gottesbeziehung und erst wenn das in Ordnung gekommen ist, hat die zweite Tafel ihre Bedeutung, dass sie die Beziehung zum Nächsten ordnet. Erst Gott und dann der Nächste und nicht umgedreht. Und da möchte ich mal die beiden Tafeln anschauen. Die erste Tafel, ich kann jetzt hier nicht auf die ganzen Einzelheiten eingehen, aber die erste Tafel kann man so überschreiben, verbindliche Gottesgemeinschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also, wir werden eingeladen, Gott anzubeten. Und indem wir Gott anbeten, beten wir uns nicht selber an oder einen anderen Menschen. Das erste Gebot befreit uns zunächst mal von der Menschenfurcht und von der Menschenvergötzung, von der Überforderung der Erwartungen an Menschen. Wir sind so oft von Erwartungen überfordert, weil man von uns Dinge verlangt, die weit über unsere Kraft gehen. Indem ich dieses erste Gebot beachte und sage, erstmal ist Gott für mein Leben zuständig. Erstmal brauche ich von ihm die Kräfte und die Weisheit, die ich benötige und so weiter. Da entlaste ich meinen Nächsten, von dem ich nicht mehr zu viel erwarte. Wenn aber der Mensch ins Zentrum rückt und Gott an den Rand, dann übertrage ich die höchsten Erwartungen auf den Menschen und der ist damit überfordert. Und so entstehen die Enttäuschungen. Also, dieses erste Gebot entlastet uns. Wir haben einen Ort der Anbetung, einen Ort, wo ich mich bedanken kann. Ein Ort, von dem ich Hilfe bekomme, wo ich zu Hause bin, wo ich angenommen bin. Und es heißt ja hier, übrigens ist das bei der protestantischen Wiedergabe der 10 Gebote weggeschnitten worden, der Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat, das ist nämlich nicht unwichtig und daran wollen wir nicht nur am Israelsonntag denken, weil das hat eine Bedeutung. Ich lese es nochmal genau vor, dieser Teil, den wir weggeschnitten haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das ist eine wichtige Bemerkung. Warum? Als Mose am Dornbusch stand und gefragt hat, na, wer bist denn du? Wie soll ich denn meinen Leuten sagen, welcher Gott hier gerade mit mir redet? Da kommt ja dieses Wort, ich bin, der ich bin. Also ich bin derjenige, als der ich mich im Gehen eures Weges erweisen werde. Ihr werdet mich erfahren. Und in dieser Bemerkung, ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, wird der Charakter Gottes beschrieben. Ein Gott, der mich erlöst. Ein Gott, der die Ärmsten annimmt. Ein Sklave hat überhaupt keine Rechte. Der sich also um die Armut meines Lebens kümmert. Der sich um die Gebundenheit meines Lebens kümmert. Der sich um das verworfene Leben kümmert. Der aus dem Verworfensein eine Annahme macht. Ein Gott, der mich in seine Liebe hereinholt. Und neben dem sollst du keine anderen haben. Das ist doch nicht unwichtig. Ein Gott, der mich befreit. Wir wissen vom Neuen Testament her, dass die Befreiung auch die von der Sünde ist. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Er erlöst mich von meinen eigenen Fehlern, die ich sonst nicht runterkriege von meiner Seele. Er erlöst mich von meiner eigenen Schwäche. Oder auch von den Fehlern anderer, die sie an mir getan haben. Ich werde immer wieder frei durch den Gott, der mich aus der Knechtschaft führt und der nicht aufgehört hat, diese Knechtschaft in jeder neuen Etappe meines Lebens zu beenden. Was für eine Freude! Ein Gott, den kannst du nur lieb haben. Und das soll gesagt werden. Dieser Gott, der erwartet, dass, weil er die Liebe ist, die Liebe teilt sich nicht, dass du neben ihm nichts anderes zulässt. Keine anderen Götter. Und so geht es dann auch weiter. Denn es heißt, du sollst ja kein Bildnis machen. Das heißt ja letztlich nichts anderes als, Du sollst Gott nicht einschränken. Du sollst ihn nicht auf Teilwahrheiten, auf Teilaspekte festlegen. Du sollst immer vor seiner Größe stehen. Und das gibt dir nämlich den Glauben, dass er in allen Nöten einen Ausweg kennt. Und nicht nur bei den Nöten, wo du das gerade für möglich hältst. Der Gott, den wir als allmächtig anbeten, ist derselbe, der eine Antwort hat, wo wir keine haben. Deswegen müssen wir immer wieder unsere Gottesbilder hinterfragen. Ich sage ein Beispiel, das mir oft begegnet in der Seelsorge. Sobald manche Christen, sagen wir mal, Gegenwind erleben in ihrem Leben, sobald irgendwas nicht läuft, kommt das Gefühl auf, dieser Gott könnte mich verlassen haben. Der hat mir schon längst einen Fußtritt gegeben, ich habe es bloß nicht gemerkt. Der will mit mir gar nicht mehr. Wo kommt diese Überzeugung her? Sie kommt aus einer menschlichen Vorstellung. Denn die so denken, die sind schon mal von irgendjemandem verlassen worden. Und übertragen jetzt diese menschlichen Erfahrungen auf Gott. Und die Erlösung unseres Lebens liegt darin, dass diese ganzen Gottesbilder mal beiseite geräumt werden und ich Gott neu begegne, wie er wirklich ist. Und das ist eine Erlösung. Das ist ein Trost. Da werde ich aufgehoben und aufgenommen und entdecke plötzlich, dass dieser Gott in der Lage ist, aus dem größten Missgeschick meines Lebens seine Wege zu formen und dieses Missgeschick sogar noch hineinzunehmen in die Herzensprägung meines Lebens, damit ich so langsam aber sicher himmelstauglich werde. Ein Gott, der mich liebt. So, du sollst den Namen nicht missbrauchen. Das heißt, du darfst Gott nie vor den Karren deiner Sehnsüchte spannen. Die Sehnsüchte darfst du alle haben, aber die dürfen nie die letzte Autorität in die Hand bekommen. Also achte darauf, den Namen Gottes nicht nur für dich und deine Anliegen immer ständig einzusetzen. Wir verfügen nicht über Gott, heißt das. Aber wir glauben an einen Gott, der sich um uns kümmert. Und das reicht. Dann haben wir das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das heißt, du sollst sie versorgen, wenn sie alt sind und kein Einkommen mehr erwirtschaftet haben. Damals gab es noch keine Rentenversicherung und Pflegeversicherung und sowas. Das musste alles die Familie regeln und so ist das übrigens in vielen Ländern des Mittleren Ostens bis heute. Gibt es nicht solche Regeln wie bei uns. Da muss man sich kümmern. Also verlass die nicht, die dich aufgezogen haben, die ihr Leben in dein Leben investiert haben, auch wenn es da hier und da Probleme geben sollte. Aber lass sie nicht hängen. Damit du lange lebst in dem Land, das Gott dir gibt. Also das Festhalten der Heimat ist damit verbunden, dass du lange in deinem Land bleiben darfst und nicht weg musst. Und natürlich sollen wir den Sabbat halten. Das ist im Neuen Testament der Auferstehungstag, also der erste Tag der Woche. Ich habe mich manchmal gefragt, warum ich den Sabbat so oft breche, wenn ich jetzt hier stehe und rede. Aber ich darf ja im Sinne des levitischen Priestertums eine Ausnahme darstellen. Aber normalerweise sollen wir den Sabbat halten und das heißt, wir haben eine Zeit, wo wir uns in irgendeiner Form mit Gott beschäftigen, die nicht von der Arbeit dominiert und auch nicht im Denken, sondern wo ich mal rausgehe aus den Problemen, die mich 6 Tage die Woche gefangen halten und sage, jetzt bin ich mal nur für Gott da. Mal sehen, was er zu sagen hat, mal sehen, wo er hin will. Ich bin mal für ihn da, ich höre mal auf ihn und verbringe mit ihm mal Zeit, wie auch immer das aussehen mag. Das heißt, Gott zu lieben. Das wird genau geklärt, worin die Liebe zu Gott besteht. Und da geht es nicht zuerst um ein Gefühl, obwohl das auch dabei sein darf. Es geht um eine Haltung, um eine Wertschätzung Gottes, wie sie hier beschrieben wird. Und dann kommt die zweite Tafel. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Also es wäre einfacher, wenn hier stehen würde, ich soll mich lieben, wie andere sich lieben. Das wäre einfacher. Aber jetzt meinen Nächsten so ins Augenlicht zu nehmen, wie das hier steht, ist schon ein Hammer. Ich habe mir mal die Verben rausgeschrieben, die da stehen. Nur mal die Verben, die Tätigkeitsworte. Da geht es also um nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Und jetzt kommt der Hammer. Noch nicht mal schlecht reden darfst du. Und auch nicht begehren deines nächsten Besitz, Mercedes und Ehefrau und sowas. Das sagen wir, ach, das brauche ich, das mache ich. Mache ich nicht. Ich bin doch durchgeheiligt und schon lange in der Gemeinde. Ach, das ist schon längst von mir abgefallen. Bruder Ring, den Teil kannst du ersparen. Komm zum Amen und wir freuen uns alle. Nein, nein, so einfach ist das nämlich nicht. Denn das Vergleichsdenken, ja, hat auch in den frömmsten Kreisen nicht aufgehört zu existieren. Auch wenn wir es verstecken, ist es nach wie vor da. Ich hätte doch gern dieselbe Anerkennung wie Schwester XY. Ich möchte doch im Kreise der Geschwister auch mal so hervorgehoben werden wie die andere Schwester. Ich möchte auch mal so behandelt werden wie sie und eine Sondergenehmigung für das und jenes bekommen, verstehst du? Ich fühle mich hier wie zweite Klasse. Und wo kommt denn dieses Denken her? Warum könnte mein Auto nicht ein bisschen größer sein? Dieses ganze Denken, dass wir uns im Neid und in der Missgunst vergleichen, ist tief in dem angelegt, was die Bibel Fleisch nennt. Also die innere, die fünfte Kolonne des Teufels, hat mal einer gesagt, die innere Los-von-Gott-Bewegung. Mit der haben wir noch eine Weile zu tun und die beschäftigt uns noch. Und deswegen ist dieses Neiden, dieses Scheelsehen auf den anderen nicht so schnell wegzukriegen, wie wir uns das wünschen. Und jetzt kriegen wir eine Anleitung, was wir machen sollen. Du sollst nicht töten, heißt, achte das Leben des anderen. Schütze sein Leben. Also das heißt, auch das ungeborene Leben soll geschützt sein. Auch das kranke, das behinderte Leben, das alte Leben soll geschützt sein. Und gib es nicht dem Tode preis, nur weil du was erben willst. Oder weil du mit der falschen Person im Bett gelegen hast. Es kommt nämlich gleich danach, du sollst nicht Ehe brechen. Ich will an diesem Punkt mal kurz verweilen. Und das ist ein ganz wichtiger Maßstab. Wissen Sie, es gibt Ehen, die kommen mal in eine Phase der Schwäche. Also, natürlich werden Sie sagen, Bruder Ring, bei uns nicht, bei uns stimmt alles, verstehe ich, vielleicht bin ich der Einzige. Aber ich habe mal gehört, dass es noch Ehen geben soll, die kommen mal in eine Schwächephase. Das heißt, man streitet sich mal und hat es gerade schwer, sich emotional zu lieben und zu vertrauen. Wenn in eine solche Krise jetzt der nette Nachbar hineinkommt, der so gut aussieht und der so verständnisvoll mit mir umgeht, anders als meine Frau oder mein Mann, verstehst du? Und mir dann auch noch signalisiert, dass er mich toll findet. Ja, wo ist denn da das Hindernis, dass ich diese Einladung annehme? Dieses Gebot, das meint, dass eine Ehe auch in ihrer Schwäche geschützt bleibt, dass ich sie schütze und dass ich auch einer geschwächten Ehe Mut mache, wieder auf die Beine zu kommen. Du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, verweigere die Avancen von einer Person, die das nicht darf, und achte darauf, dass du eine solche an andere nicht weitergibst. Schütze die Beziehung deines anderen, auch wenn dir dessen Frau gerade oder dessen Mann gerade besonders gut gefällt. Schütze es in deinem Herzen. Und dann ist gesagt, du sollst nicht stehlen. Du sollst auch nicht falsch Zeugnis reden. Es geht's ja los. Wir haben ja immer gedacht, wenn wir aus der Kirche kommen, verstehst du, und am Mittagstisch sitzen, dann sind wir frei zu reden, wie es uns ums Herz ist. Stimmt's? Da ist ja keiner mehr da, der uns gefährlich werden könnte, wenn er uns zuhört. Und da wird geratscht, da wird geredet, du aber. Und hier wird etwas gesagt, Wenn du etwas Falsches in Umlauf bringst über eine andere Person, tötest du nicht nur ihren Ruf, sondern du beschädigst das Evangelium. Wir sind zur Verantwortung gerufen für die Art, wie wir übereinander reden. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr ansprechen und über Sachfragen sprechen. Das ist ja damit gar nicht gemeint. Es heißt nur, nicht falsch Zeugnis. Und das ist das Problem der Gerüchteköche. Die sagen dir was sie angeblich gehört haben, aber du weißt nicht, ob das stimmt. Und wenn du jetzt ein Gerücht weitergibst, so nach dem Motto, aber sag's bitte keinem weiter, kann es sein, du gibst einen Rufmord weiter. Du beteiligst dich am Rufmord. Ein Rufmörder. Und damit das nicht geschieht, haben wir dieses Gebot: Schütze auch die, ich sage jetzt mal, schütze auch die Ehre des anderen, schütze seinen Ruf und tritt ihn nicht mit Füßen, damit du einen Segen hast. Das heißt, ihn zu lieben. Unabhängig, ob der jetzt mir sympathisch ist oder ob er mir nicht sympathisch ist, ob ich mit dem mal eine Tasse Kaffee trinken würde oder bloß nicht. Aber schütze seinen Ruf. Und du wirst für dich selber einen Segen haben. Wenn wir das beachten, zum Beispiel in der Gemeinde Jesu, dass wir aber nicht so schnell irgendwelche geistlichen Pflegestufen ausschreiben, weil sie mal einen Fehler hier und da gemacht haben. Wenn wir das beachten, dann werden wir in einer Gemeinschaft leben, wo auch die Schwachen und auch die mal ein Problem haben, zu der Überzeugung kommen, hier ist eine Gemeinschaft, da kann man neu anfangen, da wird einmal was verziehen. Da reden die Leute nicht Jahrzehnte drüber. Hier kann ich neu anfangen. Hier darf ich auch mal was falsch machen. Ich bin trotzdem, wenn ich wieder zurechtkomme, wieder angenommen. Und das ist die Art von Gemeinschaft, die wir leben sollen. Und du sollst nicht begehren deines Nächsten und dann kommt alle möglichen Aufzählungen, Besitz und so weiter. Das Begehren ist ja etwas Unsichtbares. Das ist die Hornhaut in den Augenwinkeln. Ich würde natürlich nicht sagen, oh, ich hätte auch gerne dein Haus und dein Auto. Sondern dieses Begehren, ich hätte auch gerne, die fromme Variante heißt, ich hätte auch gerne deine Salbung. Ja? Ich hätte gerne dein Charisma. Ich würde auch gerne, dass die Leute bei mir gesund werden, wenn ich bete, damit ich groß rauskomme. Aber das darf ich nicht sagen, also sage ich es nicht. Also diese ganze Nummer, die hat viele Facetten. Und dieses Begehren ist häufig der Einstiegsluge für Spaltung, für ein sich ablösen von den anderen. Und wo wir sagen, Herr, sobald ich ein Begehren in meinem Herzen feststelle, bekenne ich es dir in einem Herzensgebet, ich räume es immer wieder raus aus meinem Herzen. Da passiert Folgendes, dass ich dankbar werde für das Leben, das ich führen darf. Dass ich dankbar werde für den Dienst, den ich einbringen darf. Und dass ich mich mitfreuen kann, wenn jemand anderes mehr kann wie ich. Denn die Mitfreude ist deshalb die reinste Freude, weil sie ohne Neid auskommt. Und Neid zu haben im Herzen heißt immer, du verbrauchst sehr viel Kraft, um den Neid einigermaßen im Zaum zu halten. Und wenn du dich aber mitfreuen kannst mit dem Segen eines anderen, brauchst du diese Kräfte dafür nicht verpulvern. Du hast sehr viel mehr für andere Dinge. Gott sucht unser Wohl. Er sucht das erfüllte, entlastete Herz. Die Liebe zu ihm, die Liebe zum Nächsten, die manchmal errungen sein muss, gewährt uns viel Freiheit. Eine Riesenfreiheit. Aber sie gibt uns auch Grenzen an die Hand. Auch die himmlische Stadt hat eine Mauer, oder? Das himmlische Jerusalem kommt auch nicht ohne Mauer aus. Das heißt, auch im Himmel haben wir eine Mitte, das ist der Herr selbst, der dreieinige Gott. Und es gibt eine Grenze. Zum erfüllten Leben gehören Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen haben wir ganz viele Wahlmöglichkeiten, wie wir unser Leben führen. Aber die Grenzen verhindern den Zerbruch des Lebens. Und deswegen ist die Gabe der Gebote so etwas Kostbares. Und auch wenn der Herr L. seine Ordnung nicht aufgehangen hat, weiß ich, dass ein gut geregeltes Miteinander eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich respektiert und dass man zum Beispiel in der Lage ist, eine Rüstzeit durchzuführen, wie die hier im Schlieffenhaus. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, dass du hineinsprichst in unser Leben. Wir danken dir, dass du selbst es bist, der unser Leben zum Gelingen führt. Aber Dank für die Grenzen, die du uns setzt, damit wir eine Hilfe haben, bei dir zu bleiben, beieinander zu bleiben, den Nächsten zu lieben und für ihn da zu sein. Hab von Herzen Dank, dass du uns im neuen Bund verheißen hast, dass dein Wort durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingegeben wird. Und dass dieser dein Heiligen Geist der Griffel in deiner Hand ist, der dein Wort auf unser Herz schreibt, dass wir ein Brief Jesu Christi sein können. Hab Dank für dieses Vorrecht, dass du uns so behandelst. Und wir danken dir auch für alle Mittel, die du einsetzt, die du zulässt in unserem Leben, um uns dorthin zu bringen, dass dein Wort eine tiefe Spur in unserem Herzen hinterlässt. So beten wir dich an diesem Tage und danken dir auch für dein Volk Israel, dass du ins Leben gerufen und dass du berufen hast. Und deine Gaben und Berufungen gereuen dich nicht, das bekennen wir. Dafür danken wir dir, dafür ehren wir dich. Und so halten wir an dir und deinen Wegen fest und rühmen dich auch für deine Wege mit dem Volk Israel bis zum heutigen Tage, aber auch mit der Gemeinde, die zu Christus Jesus gehört und die du mit einem Volk vereint hast. Wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir ein gutes Ziel vor Augen haben und dass jede einzelne Person wertgeschätzt ist und dass keine Sünde, wenn wir sie bereuen und zu dir bringen, dass keine Sünde uns trennen kann von dir. Du nimmst jeden an, du vergibst zu 100%, du erlöst uns, du bist der Gott der Erlösung, der Gott, der uns freispricht. Dafür beten wir dich von Herzen an. Und wir preisen dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.